Gehört dein Leben Jesus Christus ganz? Diese Frage stellen wir uns heute, wenn wir Philipper 1, Vers 19 bis 30 miteinander betrachten. Ich möchte zunächst aus dem Wort Gottes lesen. Philipper 1, ab Vers 19. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen, man kann auch sagen zu sterben, und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern oder auch erschrecken lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Soweit das Wort Gottes. Vor einigen Jahren ist Folgendes geschehen. Drei Männer arbeiteten auf einem Hochhaus. Plötzlich merkten sie, dass es brennt. Aber es war schon zu spät. Sämtliche Rückzugswege waren vom Feuer abgeschnitten. Die drei Männer auf dem Hochhaus versuchten, sich bemerkbar zu machen. Sie schrien laut um Hilfe, aber wer konnte sie noch retten aus einer solchen Höhe? Die Mauer drohte bereits einzustürzen und die Gefahr war riesengroß geworden. Da kam die Feuerwehr. Sie musste das Letzte wagen. Die Leitern wurden ausgefahren. Und bei dem Hochhaus, da brauchen wir viele Leitern, und wurden nach oben getrieben. Und der Hauptmann der Feuerwehr selber ging als erster hoch, er stand oben an der Spitze und er sah, was die anderen Menschen ganz unten in der Tiefe nicht sehen konnten, nämlich die Leitern reichten nicht bis hinauf zum Dachrand. Man konnte also diese Männer nicht mit der Leiter herunterholen. Und er sah die verzweifelnden Gesichter der Männer über ihm auf dem Hochhaus stehen. Sie konnten nicht hinunter und man kam auch nicht bis hinauf. Was sollte man jetzt tun? Die Angst war in ihren Gesichtern geschrieben. Und da wagte dieser Feuerwehrhauptmann etwas noch nie Dagewesenes. Er streckte sich selber hoch, seinen Körper, und warf sich mit dem Oberkörper nach vorn. Und sein Plan gelang mit den Händen, umklammerte er den Dachrand und die Füße hingen in der letzten Leitersprosse. Er machte also sich selber zu einer lebendigen Leiter. Und die drei Männer verstanden, was der tapfere Feuerwehrhauptmann von ihnen wollte. Und der erste wagte es und benutzte die lebende Brücke über den Abgrund. Und auch der zweite und der dritte fassten Mut und hangelte sich an dem Feuerwehrmann, der sich oben festklammerte, an seinem Körper hinab, bis sie die Leiter erreichten und sie gelangten gerettet nach unten. Aber was geschah mit dem Feuerwehrhauptmann? Während sie sich die Leiter hinabtasteten, ertönte von unten ein vielstimmiger Schrei. Der Hauptmann war abgestürzt. Die Kraft hatte ihn verlassen. Er konnte sich nicht mehr länger halten. Er hatte sein Leben gegeben für seine Kameraden, beziehungsweise nicht Kameraden, sondern für diese Männer, ja, die da auf dem Bau oben waren und nicht hinunter konnten. Also sein Leben gegeben für diese Menschen, die sonst elendiglich verbrannt wären. Bei der Beerdigung sagte der Chef der Feuerwehr, über solches Heldentum lässt sich nicht reden, leb wohl, du unser Vorbild. Ja, das ist ein Bildnis, ein Vergleich für zweierlei. Zuerst für unseren Herrn Jesus. Die Menschen versuchen oft, sich selber zu erlösen, aber sie schaffen es nicht. Sie kommen nicht aus eigener Kraft in den Himmel, aber der Herr Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat seinen Leib geopfert, sein Blut vergossen. Und er ist jetzt die Brücke für uns über den Abgrund der Verlorenheit. Wenn du die ausgestreckte Hand Jesu erreichst, wenn du über diese Brücke gehst, seines Opfers praktisch, im Bild gesprochen, ja, dann wirst du gerettet, dann kommst du aus dem Feuer heraus, aus dem Feuer der Verdammnis, wirst nicht hineingelangen, sondern auf den sicheren Grund kommen, auf das Fundament Jesus Christus und ewiges Leben haben. Jesus ist die Brücke, die uns rettet, so wie dieser Feuerwehrhauptmann diese Menschen oben gerettet hat. Und es ist auch noch etwas anderes in diesem Jahren Begebenheit, was wir daraus lernen können. Auch wir selber können ja für andere Menschen eine Hilfe sein, zu Jesus Christus zu gelangen. Und das ist das, was der Apostel Paulus uns hier in den letzten Versen des ersten Kapitels des Philipperbriefs sagt, dass er selber schon viel getan hat für den Herrn. Er ist jetzt so weit, dass er auch bereit ist zu gehen, aus dieser Welt zum Herrn zu gehen, was auch viel besser wäre für ihn, dass er dann den Herrn schauen darf von Angesicht zu Angesicht, dass er nicht weiter bedrängt, verfolgt wird, verspottet, geächtet, wie wir es auch im Morgen gehört haben, ja, dass manche aus Neid und Streitsucht das Evangelium verkündigen, auch gegen ihn sich stellen. Nicht alle freuen sich über diese Klarheit seiner Verkündigung, auch nicht über die Klarheit unserer Verkündigung vielleicht heutzutage. Ja, wir müssen manches erdulden und auch uns geht es vielleicht so, dass wir sagen, ach Herr, es ist genug, ich möchte jetzt zu dir gehen, möchte diesen Kämpfen hier ein Ende gesetzt sein. Ging mir auch manchmal so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann den Apostel Paulus gut verstehen. Da war er auch ungefähr so in meinem Alter, als er das geschrieben hat, vielleicht noch sogar noch ein bisschen jünger. Und so sagt er, dass er gern abscheiden würde, zum Herrn gehen. Aber um der Gemeinde willen ist es wichtig, doch notwendig noch hier zu sein, solange der Herr Jesus ihn gebraucht, ihm zu dienen, damit Menschen gerettet werden, damit Menschen im Glauben gestärkt werden, damit sie vor Irrlehren bewahrt werden. Alles das ist der Auftrag, den er ausführt als Apostel, den aber auch wir als seine kleinen Nachfolger des Herrn Jesus auch ausführen sollen, bis er kommt. Und so möchten wir jetzt diesen Abschnitt nochmal etwas ausführlicher betrachten. Vers für Vers, ab Vers 19. Der Zusammenhang war ja so, wir haben das heute Morgen miteinander betrachtet, dass er sagt und schreibt, Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt, er freut sich darüber, auch wenn es manche nicht aus, sagen wir mal, edlen Motiven tun, aus der Liebe zum Herrn und zu den Menschen, sondern auch aus Selbstsucht, aus Vorteilssucht, Gewinnsucht, sogar im Streit und so weiter. Aber Hauptsache, es wird verkündigt, dass der Herr Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und darüber freut er sich. Und dann schreibt er, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Die Gemeinde hat für ihn gebetet und mit ihm gekämpft. Und diese Gebete, so verstehe ich diese Stelle, die dienen zur Rettung auch für ihn. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, dieser Begriff Rettung. Zunächst einmal, dass er fest bleibt im Glauben, dass er das Ziel erreicht, die himmlische Herrlichkeit. Deshalb auch füreinander beten, dass auch der andere, unser Nächster, das Ziel erreicht, im Herrn fest bleibt. Und aber auch die Rettung aus der Haft kann damit gemeint sein, dass die Fürbitte dazu beiträgt, dass er nochmal aus der Haft freikommt und seinen Dienst weiter tun kann. Also hat hier eine mehrfache Bedeutung, dieser Begriff Rettung. Die ewige Rettung seiner Seele und auch die Befreiung aus der Haft, je nachdem, was der Herr daraus machen wird. Durch eure Fürbitte geschieht das und den Beistand des Geistes Da steht jetzt nicht des Geistes Gottes oder des Heiligen Geistes, sondern hier steht des Geistes Jesu Christi. Wir sehen hier, wie Gott eine Einheit ist, die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir können das nicht auseinanderreißen. Meistens wird der Geist Heiliger Geist oder Geist Gottes genannt, hier als Geist Jesu Christi. Denn der Herr Jesus, nachdem er zum Himmel gefahren ist, hat den Heiligen Geist als Tröster gesandt, als den, der jetzt gegenwärtig ist bei uns, ein Stellvertreter oder Verwalter, wie man es auch nennen will, den Parakleten. Und dieser Geist ist der Geist Gottes, vom Vater gesandt, aber auch von Jesus Christus gesandt, um uns zu trösten, zu stärken, zu ermahnen, aufzurichten, im Glauben wachsen zu lassen. Und er hat diese feste Erwartung und Hoffnung, dass er ihn nicht zu Schanden wird, sondern dass durch alles, was geschieht, in aller Freimütigkeit, so auch jetzt, schreibt er, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Warum wird hier der Leib betont? Der könnte auch sagen, meiner Seele, meinem Geist. Aber wir wirken, auch wir heute wirken durch unseren Leib in dieser Welt. Wir könnten nicht wirken, wenn unser Leib hier nicht mehr auf der Erde wäre. Oder? Könnte jemand von euch wirken? Nein. Also wir brauchen den Leib, um das Evangelium zu verkündigen, um hier zu predigen, um anderen zu helfen, um Hilfsdienste zu leisten, tatkräftige Unterstützung. Für alles das brauchen wir den Leib. Ob es auch zum Predigen ist, der Mund, ja, oder die Hände, die Füße, also alles wird benötigt, um dem Herrn hier auf Erden zu dienen. Und wir werden ja auch einen Auferstehungsleib haben. Auch da werden wir ihn schauen, von Angesicht zu Angesicht. Also auch ein himmlischer Leib, der unzerstörbar ist und unverweltlich und auch nicht mehr schändlich, sondern ein herrlicher Leib. Und deshalb durch Leben oder durch Tod, auch in der Ewigkeit, werden wir dann, und zwar jetzt ungetrennt und vollkommen in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sein. Jetzt wohnt der Herr in uns durch den Heiligen Geist, aber dann werden wir ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt kommt der ganz bekannte Vers, der ja oft zitiert wird. Hier steht er im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ja, als diese Corona-Zeit anfing, habe ich mich gefragt, ist das wirklich bei allen Christen so, dass die überhaupt nicht mehr bereit sind zu sterben, hat man bei manchen Eindruck gehabt. Die Gesundheit plötzlich das Allerwichtigste. Man hat dann auch es gar nicht mehr so schlimm gefunden, nicht mehr in Gottesdienste zu gehen, nicht mehr Kranke oder Sterbende zu besuchen. Hauptsache, man steckt sich nicht an. Sind da nicht irgendwelche Prioritäten verschoben worden? Natürlich wollen wir, wenn wirklich gefährliche Krankheiten im Anmarsch sind, auch vorsichtig sein, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem fragt man sich, ist man jetzt plötzlich nur noch auf das Irdische fixiert, auf die Gesundheit? Die ist sicherlich ein kostbares Gut und Geschenk, aber steht das jetzt über dem ewigen Leben, über dem Trost für die Sterbenden, über dem Beistand für die Kranken? Wir hoffen, dass eine solche extreme Situation nicht mehr kommt, wo uns das alles verboten wurde, im März, April, Mai 2020, in manchen Ländern noch länger. Aber da frage ich mich wirklich, könnten wir dann das auch so ausrufen wie der Apostel Paulus? Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn, weil ich dann zum Herrn gehe, weil ich dann noch viel früher ihn sehe, als wenn ich hier mich festklammere krampfhaft, dass ich hier nie sterbe. Und jetzt ist ja die Menschheit so weit, die glaubt ja nicht an Gott, viele, und deshalb wollen sie ewig auf der Erde weiterleben, durch künstliche Intelligenz, durch eine Mischung von Mensch und Maschine, dass unser Gehirn auf irgendwelche Computer eingespeist wird, dass wir immer mehr Maschinenteile bekommen, wenn irgendein, hat man jetzt schon die Apparate und Ersatzmedizin. Natürlich kann man da manches machen. Ich bin da auch nicht grundsätzlich dagegen, dass man sich vielleicht Zähne erneuern lässt oder vielleicht auch irgendwelche Organe, soweit es jetzt keine zentralen Dinge sind. Obwohl das schon grenzwertig ist, also sage ich mal, Herzverpflanzung halte ich schon für sehr über die Grenze hinausgehend. Da ist dann auch das Wesen des Menschen schon verändert, hört man von vielen solchen Fällen. Aber diese ganze Ersatzteil- und Apparatemedizin hängt damit zusammen, man ist einfach nicht mehr bereit zu sterben, weil man nicht mehr an ein ewiges Leben glaubt und kann da nicht mehr, so wie der Apostel Paulus ausrufen, sterben ist mein Gewinn, weil man denkt, da kommt ja nichts mehr und auch eine Hölle, ein Verdammnis kommt nicht, ich lebe einfach so, wie ich will. Aber das ist ein großer Trugschluss. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht Gottes, Hebräer 9, 27. Das ist das, was Gottes Wort dazu sagt. Und da sollen und müssen wir uns rechtzeitig darauf einstellen. ich sage immer, Christen sind die größten Realisten. Und die anderen, die Gott und die Ewigkeit verdrängen, das sind Utopisten. Das sind gerade die Unüchternen und die irregeleiteten Ideologen. Ich habe nicht Idioten gesagt, Ideologen, also die sich irgendeinen Bilderdienst machen. Aber letztendlich, ja, ist es Torheit. Torheit ist es auf jeden Fall. Wer Gott einfach aus seinem Leben aussperrt und denkt, nach dem Tod ist alles aus, der ist verblendet, kurzsichtig und wird ins Verderben laufen, wenn er nicht rechtzeitig umkehrt. Nun aber die Frage an uns, können wir das auch sagen? Kannst du das sagen, Christus ist mein Leben? Das heißt ja nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, Galater 2, Vers 20. Habe ich mein Ich ans Kreuz schlagen lassen und lasse ich den Herrn durch mich wirken? Mache ich das, was er will, nicht was ich gern tun würde? Frage ich ihn in seinem Wort, im Gebet, Herr, was ist für mich dran? Und da können unbequeme Antworten kommen. Vielleicht will jemand eine Weltreise machen, dann sagt aber Gott zu ihm, bleib aber zu Hause, du musst deinen kranken Vater pflegen. Das ist dein Auftrag. Ja? Oder er will vor einer unangenehmen Aufgabe davonlaufen und Gott sagt gerade, das musst du jetzt tun. Da musst du jetzt durch, das ist dein Auftrag, ich will dich schleifen zu einem Edelstein. Oder es fällt einem vielleicht die Erziehung der Kinder schwer. Dann sagt Gott, ja, auch da darfst du dich nicht davonstellen, dass deine Frau nicht allein diese Kämpfe durchstehen, gerade in der Pubertät. Der Herr möchte auch dich als Vater da einsetzen. Ich weiß, wovon ich rede, ja, liebe Geschwister. Und also das sind Dinge, wo der Herr uns auch Dinge auferlegt, die wir nicht immer so gern vielleicht machen, die uns nicht so leicht fallen, aber wo wir durch müssen, wo wir aber auch Kraft vom Herrn erbitten dürfen. Christus ist mein Leben. Wenn er mir etwas sagt, dann soll ich es auch tun, dann darf ich es tun durch seine Kraft. Da steht übrigens Hebräisch Tozän. An sich ist Zoe das Leben, was über das Biologische, das, den Bios hinausgeht. Zoe, das Leben, auch das ewige Leben kann damit bezeichnet werden. Aber hier steht das Verb, das Leben praktisch, also Leben als Verb jetzt, dass man so beständig lebt im Herrn, nicht nur als Leben als Substantiv, sondern diese beständige Lebenslinie, die so verläuft bis hinein in die Ewigkeit. Das Leben, das hier beginnt und immer weiterläuft. Und das Sterben, apotanein, griechisch, ist ein Gewinn. Das kann der irdische Mensch, der irdisch gesinnte Mensch bestimmt nicht sagen, der hier an irdischen festlebt. Aber für den Christen ist es ja nur kein Schlusspunkt, sondern, wie man so sagt, ein Doppelpunkt, wenn wir sterben. Das Sterben kann schmerzlich sein, das bestreitet keiner von uns. Keiner weiß auch Gott sei Dank, wie wir sterben, woran und wie schnell und wie langsam, wie qualvoll oder wie leicht, ganz unterschiedlich. Aber mich tröstet immer ein Vers, auch beim Apostel Paulus, ich sage es jetzt frei, der Herr prüft niemand über seine Kraft, sondern macht, dass die Versuchung oder die Prüfung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Er kennt unsere individuelle, ganz persönliche Kraft. Und er wird auch hier keinen Fehler machen. Er teilt uns das zu, was wir tragen können und nicht mehr. Darauf dürfen wir uns verlassen und den Herrn auch hier bitten, dass er gnädig ist. Aber das Sterben, dass wir dann zum Herrn gehen in der Ewigkeit, das ist ein Gewinn. Wir gewinnen die himmlische Herrlichkeit, das ewige Leben, die ewige Freude, den herrlichen Auferstehungsleib, die Vergebung unserer Sünden und das befreite Gewissen mit dem Herrn, ewig zusammen zu sein. Dann schreibt weiter Apostel in Vers 22, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Also hier sehen wir auch diesen inneren Kampf, den er hat. Ja, ich würde an sich jetzt gern zum Herrn gehen, wo es viel herrlicher ist, wo man nicht mehr so angefochten und bekämpft wird von innen und von außen. Aber um hier weiter geistliche Frucht zu wirken, Seelen zu retten für den Herrn, zu trösten, aufzubauen, zu ermahnen, da bleibe ich noch hier. Hier steht im Vers 23, mich verlangt danach aufzubrechen. Aufzubrechen wird hier bei Schlachter übersetzt. Im Griechischen steht Analyse. Ihr kennt den Begriff Analyse, die Auflösung eines Problems. Es kann auch hier die Auflösung des irdischen Daseins damit ausgedrückt werden, das Sterben, ja, dass unser irdisches Zelt hier abgebrochen wird und wir die himmlische Bekleidung praktisch bekommen, oder den himmlischen Leib besser gesagt. Da möchte ich jetzt eine wichtige Parallelstelle dazu lesen, auch vom Apostel Paulus in 2. Korinther 5. Da wird es ausführlicher beschrieben. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Dürft ihr gerne auch aufschlagen, um das noch etwas zu vertiefen. Da schreibt er ganz ähnlich, nämlich der Apostel: Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung oder Hütte abgebrochen wird, also unser Leib hier zu Ende geht, dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, also unserem Leib hier, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir begleitet und nicht unbegleitet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Also ich verstehe das so, dass wir nicht durchs Todestal müssen, sondern direkt in die Entrückung. Ja, das würde er sich auch wünschen. Aber die allermeisten Menschen in der Geschichte werden eben durch das Todestal gehen müssen, außer der allerletzten Generation. Also er will lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Das ist ein Schlüsselvers. Solange wir hier auf der Erde sind, sind wir noch nicht wirklich zu Hause. Der Herr wohnt zwar in uns durch seinen Geist, aber wir sind immer noch angefochten durch die ganzen Wirren und Verführungen und Anfechtungen in dieser Welt. Weiter, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist das Ziel, dass wir nicht mehr so wichtig und schön der Glaube ist, im Glauben wandeln, sondern im Schauen. Wie gesagt, von Angesicht zu Angesicht. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also da haben wir auch diese Himmelssehnsucht, sage ich mal, des Apostels, und auch hoffentlich von jedem von uns. Aber nicht hier verdrießlich werden über die Welt. Wenn der Herr noch einen Auftrag hier für dich hat, dann freue dich und führe ihn fröhlich aus. So wie auch hier steht, immer wieder im Philipperbrief, freut euch im Herrn, dienet dem Herrn mit Freuden. Wie ist es bei dir? Dienst du dem Herrn von Herzen? Der Dienst hält uns noch hier. Und es gibt auch bei Jesaja den Ausspruch, wer glaubt, flieht nicht, auch nicht aus dieser Welt. Also jedenfalls, das ist hoffentlich jedem klar, Selbstmord ist hier keine Lösung, wenn es uns schlecht geht. Selbstmord ist auch Mord. Oder sich bewusst in Gefahr bringen oder irgendwie was riskieren oder leichtsinnig dann drauf losleben, weil man denkt, hier hält mich sowieso nichts mehr. Das wäre auch nicht richtig, das ist Sünde. Nein, der natürliche Tod. Und der soll auch nicht beschleunigt werden, auch keine assistierte Hilfe zum Mord oder Selbstmord. Das ist ja heute leider auch schon alles erlaubt. Wir sollen hier durchhalten, auch wenn wir vielleicht krank sind, auch schwer krank. Ich weiß von meinem eigenen Vater, der sehr schmerzhaften Krebs hatte, dann kann man ja sich schmerzlindernde Mittel geben lassen, auch starke Mittel, ja, aber bitte kein Selbstmord, keine Giftspritze. Das wäre auch Sünde im Angesicht Gottes. Das wollen wir nicht tun. Warten, bis der natürliche Tod eintritt. Die andere Frage ist, wie ist es mit lebensverlängernden Maßnahmen? Die halte ich nur so lange für sinnvoll, als es eine Hoffnung auf Besserung gibt, auf ein würdiges Leben. Aber das wäre der natürliche Tod, wenn man dann künstliche Geräte nicht unbedingt in Anspruch nimmt. Das ist natürlich eine Entscheidung, die hat nichts mit Selbsttötung zu tun, sondern das wäre der natürliche Tod, den man dann so annimmt, wie er ist, anstatt den Menschen länger zu quälen, wenn sowieso keine Hoffnung auf Heilung oder Besserung gibt. Das mag aber jeder auch nach seinem Gewissen entscheiden. Also keine aktive Sterbehilfe, aber das Abschalten von Maschinen, die nur die Qual unnötig verlängern, das halte ich für legitim, auch für Christen. Das ist meine persönliche Sicht in dieser Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das muss dann auch jeder für sich vielleicht schon auch im Vorfeld festlegen, bei einem Notar, damit da nichts danach geschieht, was gegen unseren Willen ist. und wo dann Dinge gemacht werden, die man sich so nicht gewünscht hätte selber. Es ist ein anderes Thema. Hier jedenfalls geht es darum, das Allerbeste ist, bei Christus zu sein. Vers 23, denn ich werde von beidem gedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Da steht also nicht nur bei Christus, sondern im Griechischen syn, das heißt mit Christus. Syn, also S-Y-N umgeschrieben, syn mit Christus in Gemeinschaft zu sein, bei ihm und mit ihm in engster Gemeinschaft. Aber er bleibt im Fleisch, er bleibt noch auf der Erde um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, schreibt der Apostel weiter, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Also er ist zuversichtlich, dass er die Philipper wieder besucht, dass er freikommt aufgrund der Gebete und wenn es Gottes Wille ist, dass er sie noch einmal sieht. Das ist das, was er hier zum Ausdruck bringt. Man geht auch davon aus, dass der Apostel Paulus aus der ersten römischen Gefangenschaft nochmal freikam, so nach 62 nach Christus, und dann nochmal eine Reise gemacht hat, vielleicht sogar bis Spanien, wo er ja auch hin wollte, so wie es im Römerbrief am Schluss heißt. Aber dass er dann wieder in Gefangenschaft kam bei Nero und dort wurde er, nach der Tradition wird uns berichtet, hingerichtet. Als römischer Bürger, nicht durch Kreuzigung, sondern durch Enthauptung. Das ist also das, was uns die frühen Schriften überliefern, die außerbiblische Tradition. Nun kommt ein neuer Abschnitt, der auch sehr gewichtig ist, der jetzt auch noch stärker uns persönlich betrifft, Verse 27 bis 30. Hier schreibt der Apostel, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Erstmal soweit. Da steht, wandeln oder das Leben führen. Der griechische Begriff hier ist politeueste. Woran erinnert uns der Begriff politeueste? Politik. Nicht? Da kommt Politik her. Das ist Politik praktisch, öffentlich wandeln, im öffentlichen Leben sich betätigen. Das ist Politik. Im öffentlichen Raum sich einsetzen. Steht auch hier, ja, Begriff Politik, wenn man so will. Aber der Christ soll hier in diesem öffentlichen Arena des alltäglichen Lebens in unserem Land so leben, dass er als Christ würdig wandelt, dass er hier ein Licht ist, dass wir unser Licht leuchten lassen und nicht unter den Scheffel stellen. Gerade wir Christen sollen Wegweisung geben in dieser dunklen Welt und Zeit und uns nicht zurückziehen, ist meine Überzeugung. Es gibt ja manche Kreise, die ziehen sich so in ihr Schneckenhaus zurück. Hauptsache, wir sind schön fromm hinter den Kirchenmauern. Was draußen betrifft uns nicht, haben wir nichts mit zu tun. Das sehe ich nicht so, sondern der Herr Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn das fade wird, was nützt es? Dann schüttet man es weg. Also wenn wir nicht mehr die frohe Botschaft weitersagen, wenn nicht, wir nicht mehr die Liebe Jesu vorleben und auch die Mahnungen Jesu, auch die Gebote Gottes verkündigen, nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, den Namen Gottes heilig halten, die Familie hochhalten und so weiter. Ja, wer tut es denn dann noch? Wir sollen uns gerade einsetzen für die ungeborenen Kinder, für die biblische Ehe aus Mann und Frau, gegen diese ganze Gender-Ideologie, gegen die Entheiligung des Namens Gottes, gegen die Tötung ungeborener Kinder und so weiter. Ja, also da gibt's viele Bereiche, wo wir als Christen einsetzen uns, auch für den Einsatz für die Armen, auch für Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Auch das gehört alles dazu, dass wir hier das Licht leuchten lassen. Und das heißt auch, man könnte noch vieles andere nennen, dass wir unser Leben würdig des Evangeliums führen. Ich habe mal kürzlich eine Jugendstunde bei uns gehalten in der Gemeinde, da habe ich so einen Fragebogen gemacht. Es würde zu weit führen, wenn ich das jetzt alles hier vortrage. Unter der Überschrift, lebt würdig des Evangeliums Christi. Da konnte dann jeder Punkte eintragen. Ich habe mal so ein paar mir aufgeschrieben, was da auch von den Jugendlichen bei uns dann alles so zusammengetragen wurde. Und zwar zunächst mal die Fragen, dann die Antworten, die da kamen. Das waren Fragen zu Philipper 1, 27 bis 30, zu den letzten Versen hier. Die erste Frage war, was heißt würdig des Evangeliums Christi zu leben? Was verstehst du darunter? Nenne konkrete Beispiele. Dann haben diese jungen Menschen, Christen überwiegend, gesagt, Licht und Vorbild sein. in Treue dem Herrn nachfolgen, Opferbereitschaft bringen, Zeit und Geld für Gott investieren, sich für den Nächsten einsetzen, Vergebung praktizieren, Liebe Jesu weitergeben, die Gebote Gottes halten, die Frucht des Geistes hervorbringen, das sind alles Stichworte halt, nach der Bergpredigt leben und so weiter. Also da sind viele konkrete Beispiele gekommen. Dann die nächste Frage, zweitens, wenn ich meine Aufgaben oder Dienste ohne Freude oder unzuverlässig ausführe, was könnte die Ursache dafür sein, wenn ich schlampig meine Dienste tue oder vernachlässige oder gar nicht mehr tue? Dann kamen die Antworten, mangelnde Beziehung zu Gott, dass die Beziehung zum Herrn abgekühlt ist. Oder Faulheit, es ist einfach zu faul, die Dienste zu tun, zum Beispiel den Fahrdienst, ältere Geschwister abzuholen oder Predigtdienst oder was auch immer. Oder zu wenig Schlaf, man geht zu spät ins Bett und dann ist man morgens beim Gottesdienst nicht ausgeruht. Desinteresse am Wort Gottes, keine geistliche Motivation, Weltliebe, Nebensächliches wird wichtiger als der Dienst und so weiter. Das sind alles Dinge, die einen abhalten können, würdig des Evangeliums zu wandeln und die Dienste für den Herrn zu tun. Dritte Frage war, welche Folgen könnten meine Unzuverlässigkeit oder Unpünktlichkeit haben? Auch das ist eine große Untugend, dass viele Geschwister unpünktlich zu spät zum Gottesdienst kommen. Oft sind es gerade die, die am nächsten wohnen, nicht die, die weit weg sind und sich früh aufmachen. Habt ihr auch schon gemerkt, ja? Ihr kommt von Baden-Baden, ganz weit und seid als Erste da oft, ja? Ich weiß, einfach mal euch lobend erwähnen hier. Ja. Nun, aber welche Folgen könnten meine Unzuverlässigkeit oder Unpünktlichkeit haben? Die Strafe kann das nach sich ziehen, Strafe Gottes oder auch durch Menschen, durch Älteste in der Gemeinde zum Beispiel. Absetzung vom Dienst, wenn ich einen Dienst schlampig tue, dann werde ich den nicht lange tun, dann werden die verantwortlichen Brüder sagen, das geht so nicht weiter, du bist nicht geeignet für diesen Dienst. Scham, wenn ich versagt habe, Schaden für mich und für andere. Wir haben auch schon erlebt, dass die alten Leutchen vergessen wurden, nicht abgeholt, standen dann da, mussten wieder in ihre Wohnung gehen, konnten nicht zum Gottesdienst. Ja, mal ein Beispiel. Enttäuschung, man bekommt keinen Dienst mehr, man ist ein schlechtes Vorbild für andere. Und ein Problem ist auch, dass Einzelne viel machen und überlastet werden und andere machen wenig oder gar nichts. Das ist auch ungerecht, wo sowas passiert. Dann die vierte Frage war, was heißt es, im Kleinen treu zu sein? Nenne konkrete Beispiele, warum ist Treue im Kleinen wichtig? Da kamen die Antworten, alltägliche Aufgaben sollte man gut erledigen. Zum Beispiel auch Putzen, Gartenarbeit, Gehorchen, Pünktlichkeit, Fahrdienst, alle Dienste. Gemeindehaus aufräumen, die eigene stille Zeit treu praktizieren, die Eltern ehren und so weiter. Dann war die nächste Frage an die Jugendlichen, ist dir die Einheit der Gemeinde wichtig? Das ist ja auch, was hier steht in Philipper 1, Vers 27, B im zweiten Teil von dem Vers, dass hier feststeht, in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also hier geht es auch um die Einigkeit in der christlichen Gemeinde. Also ist dir die Einheit der Gemeinde wichtig? Wodurch entstehen Zwietracht oder Spaltungen in der Gemeinde? Wie könntest du die Einheit fördern? Ja, wodurch entstehen Spaltungen oder Zwietracht? Da kamen die Antworten durch Neid, durch Lästerung, üble Nachrede, dass einer über den anderen herzieht, oft hinten herum. Unterschiedlicher geistlicher Stand der Gemeindebesucher oder Gemeindeglieder. Der eine ist vielleicht schon sehr in der Heiligung gewachsen und der andere, der geht halt gerade so hin, damit er gesehen wird im Gottesdienst. Also da gibt's ja auch alle, ich sag mal, will ich jetzt sagen, Heiligungsgrade. Wer dann so ganz heilig ist, der kann schon wieder abheben und hochmütig werden. Also man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwo vom Pferd fällt, zur Linken oder zur Rechten. Aber hier, ja, Lästerung, üble Nachrede, unterschiedlicher geistlicher Stand, habe ich schon gesagt. Und deshalb hüte dich vor Hochmut, hebe nicht ab geistlich. Ein falsches Bibelverständnis kann Grund für Spaltung sein. Mangelnde Unterordnung, wenn etwas angeordnet wird von der Gemeindeleitung, von den Ältesten. Oder dass man die Fehler nur bei anderen sieht und nicht bei sich selber. Es sollte in Einheit und Wahrheit alles geordnet sein und die Bibel ist der Maßstab. Das ist wichtig für die Einheit. Und dann waren noch zwei Fragen und das sind die letzten Verse hier in Philipper 1. Die lese ich zunächst mal und dann die Fragen. Lasst euch in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Warum schreibt der Apostel Paulus, so war die sechste Frage, dass wir die Gnade haben, nicht nur an Jesus Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden? Warum ist Leiden eine Gnade? Das klingt ja unbegreiflich, ja? Warum ist Leiden eine Gnade? Dann haben wir so gesagt, Leiden führt zu Tiefgang, zu geistlichem Tiefgang. Durch das Leiden prägt der Meister den Segen ein. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, weiß jemand, wie es richtig ist. Durch das Leiden prägt der Meister, ja, jedenfalls uns seine Kennzeichen ein, seine Spuren in unserem Leben. Ich bin kein guter Auswendiglerner, tut mir leid, mit Liedern. Ich schreibe zwar selber Lieder, aber ich kann sie nicht auswendig aufsagen. Ja, aber jedenfalls durch das Leiden wird uns das eingeprägt. Leiden führt zu Tiefgang. Bedenke dein Ende, und die Kraft erwarten wir allein vom Herrn, nicht durch Selbstbestimmung oder Ähnliches. Das war jetzt ein kleiner Überblick über Philipper 1. Wir haben jetzt in drei Bibelarbeiten das erste Kapitel betrachtet. Ich könnte jetzt noch vieles sagen, aber ich möchte euch nachher noch Möglichkeit zu Fragen geben. Auch die Frage, wie können wir ganz konkret würdig wandeln. Und morgen werden wir dann mit Kapitel 2 weitermachen. Ich möchte aber noch eins am Schluss erwähnen. Und zwar dieses Leiden, was am Schluss genannt wurde. Die letzten zwei Verse von Kapitel 1. Ich lese nochmal gerade den entscheidenden Abschnitt. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Der Apostel Paulus hat viel gelitten um Jesu willen. Sind wir da auch bereit, Leiden zu ertragen um des Herrn willen? Ich möchte dazu noch ein Beispiel bringen am Schluss von Afrika-Missionaren. Das ist schon vor einiger Zeit gewesen. Es wurde von Charles Haddon Spurgeon überliefert, den ich mal gern zitiere, auch wenn ich selber kein Calvinist bin. Ja, wurde mir schon vorgeworfen, warum zitierst du immer Spurgeon? Das war doch ein Calvinist. Ja, aber auch die haben manches Gute geschrieben. Und man kann bei vielen lernen, auch wenn man nicht alle ihren Lehren teilt. Wollen wir auch da miteinander barmherzig sein. Und dieser baptistische Erweckungsprediger, der viel Segen gewirkt hat, trotz seiner calvinistischen Lehren, der hat also Folgendes gesagt über die Afrika-Missionare, die er kennengelernt hat. Er sagt, nach der Vormittagspredigt durfte ich heute einen guten Missionar Gottes aus Westafrika begrüßen, der 13 Jahre selbst dort gewesen war. Ich glaube, man rechnet in jenem fieberreichen Land durchschnittlich 4 Jahre auf das tätige Leben eines Missionars. 4 Jahre und dann sind sie verbraucht und sterben oder werden krank, todkrank. Dieser liebe Mann, schreibt Spurgeon weiter, hatte während der Zeit seiner Wirksamkeit 12 seiner Mitarbeiter begraben müssen. Das war ein Einsatz, nicht? Diese ersten Afrika-Missionare, wo es noch nicht diese Malaria-Tabletten gab. Ja, es sind Tabletten, glaube ich, keine Impfungen, oder? Egal, jedenfalls, heute kann man Tabletten nehmen. Ich war auch in Afrika, da musste man im Vorfeld schon Tabletten einnehmen gegen diese Malaria-Fliege und Zumpffieber und was es alles gibt. Die sind dahin gesiecht, diese Missionare, haben ihr Leben gegeben. Die wussten, sie werden nicht alt, aber sie können wenigstens einige Menschen mit der frohen Botschaft von Jesus Christus erreichen. Ja, dann sagt oder predigte Spurgeon darüber und hat gesagt, 12 seiner Mitarbeiter hat er begraben müssen. In 12 Jahren hatte er kaum das Gesicht eines weisen Menschen gesehen. Er ist im Begriff, wieder nach Afrika zurückzugehen, um vielleicht noch ein wenig zu leben und zu wirken. Aber in Wirklichkeit erwartete er, bald zu sterben. Als ich ihm die Hand drückte, sagte er, nun, es mögen viele von uns sterben. Es mag sein, dass Hunderte von uns sterben sollen, aber endlich wird Christus doch siegen. Afrika wird den Herrn Jesus erkennen und fürchten. Und was tut es, was auch aus uns, aus unserem Namen, aus unserem Ruf, also was macht es aus, was aus unserem Namen, unserem Ruf, unserer Gesundheit, aus unserem Leben wird, wenn Jesus nur endlich siegt? So diese Pioniermissionare in Afrika. Und ich sage dazu, heute wissen wir ja, dass in Afrika mehr lebendige Christen gibt als in Europa. Die Saat ist aufgegangen. sehr viele Millionen, die wir sehen werden aus diesem Kontinent. Und dann hat Spurgeon weiter gesagt, am Montag sprach ich mit einem Bruder vom Kongo, unter anderem auch über die vielen Sterbefälle, die dort vorkämen, und er sagte, ja, es sieht sehr betrübend aus, dass so viele Missionare sterben müssen. Aber Herr Spurgeon, fügte er hinzu, das ist das erste wirklich hoffnungsvolle Werk, das wir in Afrika getan haben. Ich habe es oft mit eigenen Ohren von den Eingeborenen sagen hören, diese Männer müssen eine wahre Religion haben, sonst würden sie nicht herkommen, um für uns Afrikaner zu sterben. Welch ein Zeugnis, ja. Wir haben auch gesehen, dass die ihr Leben opfern, die gar nicht angepasst sind an dieses, ja, tödliche Klima für uns aus dem Europa, ja. Wir sind ja nicht dafür geschaffen. Allein schon von der Hautfarbe, Pigment und was da alles ist. Genau. Und sie kommen da freiwillig hin, in dieses unwirtliche Klima. Und weiter. Die Leute dort fangen an, diese neue Art von Beweisen für die Wahrheit des Christentums zu glauben. Das Blut der Missionare wird der Same der Kirche. Und so war es auch beim Apostel Paulus, soweit Spurgeon, so war es auch beim Apostel Paulus. Auch sein Blut hat laut geschrien bis heute, dass er diese ganzen Opfer gebracht hat bei seinen Missionsreisen bis hin zu seiner Hinrichtung bei diesem grausamen Kaiser Nero. Das haben damals Tausende, Abertausende erfahren. Und auch hier gilt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, der Gemeinde. Und deshalb, wir glauben nicht nur an den Herrn, sondern wir sollten auch bereit sein, für ihn zu leiden. Vielleicht kommt das früher, als wir denken. Wir treten ja eine Zeit ein, wie wir sie lange nicht hatten. Wir hatten lange Jahrzehnte Frieden. Aber jetzt, was die ganzen Wirren bis hin zu Krieg und so weiter, Inflation mit sich bringen, wir können es noch nicht absehen. Aber auch da sollten wir ein Licht sein, auch den Notleidenden helfen. Und auch fröhlich das Evangelium von der Rettung der Seelen weitersagen. Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten und bitten, dass ihr dazu euch erhebt. Geliebter Herr Jesus Christus, viele Menschen haben sich hingegeben, um die frohe Botschaft weiterzusagen. So wie auch dieser Feuerwehrhauptmann, der sich geopfert hat und sich zu einer lebendigen Brücke, ja, dargeboten hat für diese Menschen auf dem Hochhaus. So hast du dein Leben gegeben und auch viele deiner Jünger, deiner Nachfolger, Herr. Schenke auch uns diese Bereitschaft, aber auch die Kraft, dir zu dienen bis an unser Ende und zeige uns, wozu du uns noch gebrauchen möchtest, ob wir jetzt jung oder alt, Mann oder Frau sind. Herr, du hast für jeden Aufgaben und dazu schenk auch die Gaben und auch, dass wir diese Gaben gerne in Dienst nehmen und danach handeln und wandeln. So hilf jedem von uns, ein Licht zu sein in dieser dunklen Endzeit, damit viele Menschen noch gerettet werden und damit auch vielen geholfen werde. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.